Hallo und herzlich willkommen zur 9. Folge unseres Perlentaucher-Podcasts Bücherbrief live. Auch in dieser Folge besprechen wir wieder drei Bücher. Einmal Laszlo Krasznahorkai, Gemle ist weg und Ayajav, Broligarchie. Wir haben Ayajav dann auch noch im Interview zu Gast und fühlen ihr mal ein bisschen auf den Zahn, wie man Elon Musk und Kollegen so richtig nerven kann. Mein Name ist Benita Wertmann, ich bin Literaturwissenschaftlerin und Journalistin.
Mein Name ist Lukas Pazzini und ich bin Journalist und Student der Journalistik und Germanistik in Dortmund. Wer Jeff Bezos nerven möchte, kann außerdem die Bücher, die hier vorgestellt werden oder die auch sonst erhältlich sind, bei uns im Online-Store Eichendorf 21 erwerben. Eichendorf mit Doppel-F. Hier bekommen wir das Geld und nicht Jeff Bezos. Wir haben das Gefühl, Jeff Bezos hat genug, wir noch nicht. Deswegen freuen wir uns über Bestellungen und jetzt geht es los.
Jetzt hören wir eine Stelle aus Laszlo Krasznahorkai, Gemle ist weg.
Er nicke in der Küche oder auf der kleinen Bank ziemlich schnell ein. Man könnte sagen, in seinem Alter sei das halt so. Aber es störe ihn doch sehr, er habe einfach kaum Zeit nachzudenken, denn sobald er damit anfange, wache er nach ein paar Minuten auf, um festzustellen, dass er schon wieder eingeschlafen sei. Und auch wenn diese Phasen nur kurz dauern, unterbrechen sie doch ständig einen vielversprechenden Gedankengang. Und wenn er hochschrecke und sich auf der kleinen Bank oder am Küchentisch aufrichte, habe er keine Ahnung mehr, worüber er zuvor nachgedacht habe. Aber man müsse es halt akzeptieren, murmelte er gleichmütig und strich sich in beide Richtungen über den Schnurrbart, den er jeden Morgen, wenn er sich das Gesicht wusch, streng adrett stutzte. Der Schnurrbart sollte ordentlich stehen, das brauchte er, um sich wohlzufühlen, wie er ebenfalls jeden Morgen das frische, kalte Wasser brauchte. Sicher zu etwas anderem ist dieses Wasser hier bei uns im Dorf auch nicht zu gebrauchen. Nur zu waschen, so beschwerte er sich, wenn es jemanden gab, bei dem er sich beschweren konnte. Im Laden oder bei dem Jenö. Es ist so miserabel, voller Klon. Mir dreht sich der Magen um, sobald ich den Hahn aufdrehe. Früher hatte ihm der große Sohn einer der Frauen aus dem Laden ordentliches Wasser aus der nahen Quelle in einen Plastikkanister gebracht. Doch damit war es auf einmal vorbei gewesen, weil der Junge eines Samstags nachts völlig zugedröhnt mit seiner Suzuki in der Kurve auf dem Berg an einen Baum geknallt war und sich das Genick gebrochen hatte. »Ach«, sagte er zu den Besuchern und winkte ab, »seitdem steht dort auch immer ein Strauß frischer Blumen in einem Einmachglas. Die Eltern kümmern sich darum. Und was könne er da machen?«
Das erste Buch, das wir in dieser Folge besprechen wollen, ist »Gemle ist weg« von Laszlo Krasznahorkai. Krasznahorkai ist 1954 in Ungarn geboren, hat da zunächst Jura und Literatur studiert und ist dann ziemlich schnell zu einem der bekanntesten Vertreter der ungarischen Literatur geworden. Sein erster Roman Satanstango zum Beispiel ist vom kürzlich verstorbenen Regisseur Bélatar verfilmt worden und die Krönung für sein Schaffen hat er dann 2025 erhalten. Da hat er nämlich den Literaturnobelpreis bekommen und wir dachten uns, das ist ein ganz guter Anlass, mal in einen seiner Romane reinzuschauen und zu gucken, ob der denn auch preiswürdig ist. Und in dem Buch, das wir uns ausgesucht haben, geht es um den 91-jährigen Josef Kader. Der lebt zurückgezogen in einer ländlichen Hütte, hat früher als Elektriker gearbeitet, hat auch einen kleinen Hund namens Gemle, das ist der Gemle aus dem Titel, und führt auch ansonsten ein ziemlich unaufgeregtes Leben. Zumindest bis dann plötzlich eine Gruppe an Männern vor seiner Tür steht, die darauf gekommen sind, dass er der letzte Nachfahre der Arpaden-Dynastie ist, die eigentlich seit dem 14. Jahrhundert ausgestorben ist, vorher aber die Könige Ungarns gestellt hat. Diese Männer sind Angehörige diverser nicht wirklich demokratiefreundlicher Organisationen, zum Beispiel die Urungarische Kirche, die Weltnationale Volksherrschaftspartei oder die Liga für die ungarische Monarchie. Und sie wollen dann eben auch den Onkel Joschi, wie sie ihn nennen, dazu verhelfen, den ungarischen Thron zu besteigen. Und dass das jetzt nicht unbedingt gut gehen kann, liegt auf der Hand. Wir lesen eine Art verschwörungstheoretische Komödie mit tragischen Anteilen und für den Onkel Joschi geht das Ganze nicht gut aus. So viel kann man vielleicht verraten. Wie war dein Leseeindruck, Lukas?
Auf diesen ganzen 300 Seiten sind es 12 Punkte und wir haben, ich glaube, 11 Kapitel. Ich habe das Gefühl, wahnsinnig geworden zu sein. Und wenn wir uns die Notizen bei uns bei perlentaucher.de zum Buch anschauen, wir fassen immer so die ganzen Rezensionen aus den Zeitungen so kurz zusammen, kann man sich gerne durchlesen, um einen Gesamtüberblick zu bekommen. Als ich mir diese Notizen durchgelesen habe, dachte ich mir so, Für die war alle sofort klar, dass dieser Onkel Yoshi durchgeknallt ist. Einfach ein Verrückter. Und ich dachte halt langer Teil des Buchs, ja gut, das ist halt der ungarische König und jetzt wird ein Komplott geschmiedet, wie er auf den Thron zurückkommt. Dass er so langsam in den Wahnsinn abgleitet, weil wir es erstmal mit einem Mann zu tun haben, der ist resigniert, der sagt, er legt kein Holz mehr nach. Das meint er physisch, aber auch so psychisch, dass er jetzt einfach darauf wartet, mit 91 Jahren zu sterben langsam. Dass dieser Mann auch abdriftet in diesen Wahn von wegen, ich bin der König und ich habe ein Recht darauf, auf dem Thron zu sitzen. Und allerhand Verwirrungen in diesem Buch auch dazu führen, dass das zumindest in greifbarer Nähe scheint oder von Marcela so suggeriert wird, dass es in greifbarer Nähe scheint, ist interessant und mitreißend und sehr anstrengend. Also man fühlt sich wirklich im Wahn.
Das zieht einen richtig rein in diesen Wahnsinn, durch den Inhalt natürlich nochmal besonders, weil klar ist das irgendwie nicht ernst zu nehmen, wenn jemand sagt, ja, ich bin der König von Ungarn und ich habe mich jetzt, die letzten 750 Jahre hat sich jetzt meine Familie bedeckt gehalten, wir wollten das niemandem erzählen. Das ist natürlich irgendwie ein Zeichen dafür, dass jemand durchdreht, aber ich habe mich dann auch gefragt, weil ich habe es irgendwie auf eine Weise dann auch sozusagen ernst genommen, nicht, dass ich geglaubt habe, dass er wirklich der König von Ungarn sein könnte, sondern dass ich mich gefragt habe, wie muss es sich anfühlen, wenn man vielleicht eine Psychose hat oder so wie jetzt der Protagonist, der ja schon 91 ist, vielleicht hat er eine Demenz und kann einfach nicht mehr zwischen wahr und falsch unterscheiden. Wie muss es sich anfühlen, wenn man so verzweifelt davon überzeugt ist, das ist mein Leben und keiner glaubt mir. Und das ist etwas, was ich in den Besprechungen interessanterweise gar nicht gelesen habe. Die fokussieren sich alle auf das grotesk, absurde, apokalyptische und das ist natürlich auch sehr ausgeprägt, aber ich möchte diesen verzweifelten Aspekt nicht außer Acht fallen lassen. Also noch dazu, weil dieses Verzweifelte bei Krasznahorkai meines Erachtens auch eine politische Dimension hat. Also es ist auch eine Warnung vor Umsturzversuchen.
Also diese Verzweiflung, dass man weiß, man war früher vielleicht kräftiger, man war stärker, man hat nicht immer Schmerzen gehabt, wenn man aufsteht, den kann man ja auch, und da würde ich dich jetzt mal fragen, was du von diesem Gedanken hältst, kann man auf ganz Europa beziehen, weil wir haben, es ist ja ein europäischer Roman. Wir haben viele Ungarn-Beziehungen oder Ungarn-Spezifika, aber es geht auch die ganze Zeit um europäische Adelsdynastien, um Politik in Europa. Der Protagonist schreibt politischen Akteuren in Europa und es ist auch dieses Ganze, es ist abgestiegen. Ich meine, der Protagonist lebt auf dem Dorf und jede Szene, die dann in der Stadt spielt, ist entweder gesichtslos oder viel zu schnell, viel zu dynamisch. Man versteht eigentlich gar nicht, was da abgeht. Man kommt in einen Raum rein, was sehr kafkaesk ist. Da sitzen irgendwelche Gestalten gesichtslos, erzählen irgendwie, wir setzen dich bald als König ein und er geht wieder.
Das finde ich einen sehr interessanten Gedanken mit Europa. Mir ist nämlich aufgefallen, dass auch Krasznahorkais Abneigung gegenüber Orbán immer wieder im Text vorkommt. Also er legt es seinen Figuren dann in den Mund. Und ich habe ein Interview gesehen von ihm mit Dennis Scheck und Krasznahorkai spricht auch sehr gut Deutsch. Und er sagt in diesem Interview, ich darf an mich nur als Staatsfeind denken. Und das ist ein wahnsinniger Satz, finde ich, ein wahnsinnig toller Satz. Ein Satz, der eben auch seine Skepsis gegenüber den herrschenden politischen Verhältnissen nicht nur in Ungarn zur Geltung bringt. Und um nochmal auf das Europathema einzugehen, es gibt ja viele Verweise auf Adelshäuser, also auch auf zum Beispiel Otto von Habsburg, das war der Sohn des letzten österreichischen oder österreich-ungarischen Kaisers. Ich musste aber auch an Heinrich Prinz Reuß denken, der, glaube ich, nicht offiziell Prinz Reuß heißt, beziehungsweise diesen Titel eigentlich nicht offiziell hat, weil es in Deutschland auch keinen Adel mehr gibt. Vielleicht war der auch die Inspiration für Krasznahorkai. Der vertritt nämlich Reichsbürgerideologien und versucht immer noch die Besitztümer einer enteigneten adeligen Familie zurückzubekommen. Er war beteiligt an der sogenannten Patriotischen Union, die während der Corona-Pandemie versucht hat, den deutschen Staat umzustürzen, an den sie eigentlich als Reichsbürger gar nicht glauben. Und sie wollten Reuß anschließend als Regenten einsetzen lassen. Und ich habe mich da schon gefragt, ob Krasznahorkai diese Geschichte auch kennt. Und ich kann es mir gut vorstellen, denn er hat auch eine Weile in Berlin gelebt oder lebt vielleicht sogar immer noch dort. Ja, und diese Geschichte von Reuß liest sich ein bisschen, du hast vorhin auch schon kafkaesk gesagt, mir kam das Buch auch so ein bisschen vor wie Kafka, wenn sein Leben vielleicht ein bisschen lustiger gewesen wäre.
Und hier haben wir jemanden, der die ganze Zeit sagt, ich hatte die und die Geliebte, ganz berühmte Persönlichkeiten und ich wurde auch eigentlich schon gekrönt 1944 von Horthy, ich habe im Zweiten Weltkrieg gedient, das dann unter Hitler war, fällt dann weg, aber ich habe im Zweiten Weltkrieg gedient, ich war dann Elektriker. ein Protagonist, der erstmal sehr faszinierend ist und in den letzten Kapiteln, wenn dann einiges schief geht, einem eigentlich nur leid tut, weil er so dahin vegetiert, er merkt, niemand kommt mehr zu ihm.
Ja, ich sehe das ähnlich. Mir ist der Protagonist eigentlich auch grundsätzlich sympathisch, weil er gerade so verrückt ist und so völlig uneinsichtig, dass die Krönungszeremonie, die er sich da wünscht in der Budapester Matthiaskirche, dass die mit hoher Wahrscheinlichkeit gar nicht erfolgen wird. Und es tut einem natürlich irgendwie auch leid, dass er am Ende niemanden mehr hat und am Ende hat er nicht mal mehr seinen Hund. Den muss er auch abgeben, weil er in der Psychiatrie landet, vielleicht kann man so viel spoilern. Und diesen Hund finde ich auf eine Weise auch interessant als Figur. Also insofern ein Hund eine Figur in dem Sinne sein kann, weil er einerseits eine total wichtige Konstante für den Protagonisten ist, aber andererseits bekommt er nicht mal einen eigenen Namen. Es sind nämlich eigentlich zwei Gemless. Der erste Hund stirbt an Altersschwäche, dann kommt ein neuer Welpe und der erhält wieder den gleichen Namen. Und als alte Psychoanalyse-Freundin lese ich da eine Freud-Referenz, denn auch Freud hatte mehrere Hunde mit dem gleichen Namen. Seine Hunde hießen allerdings nicht Gemle, sondern Jofi. Das vielleicht als Fun Fact nebenbei.
Ja, aber so schnell können wir dich ja mit dieser Referenz nicht entlassen. Was würde das denn bedeuten? Was würdest du da drin lesen?
Wenn man jetzt ganz einen großen interpretativen Bogen spannen will, auf die politische Situation beziehen kann, was dann wieder das Absurde unterstreichen würde. Also eigentlich drehen wir uns alle im Kreis. Und es ist eigentlich auch egal, ob jemand denkt, er ist König von Ungarn, weil das auch nicht bekloppter ist als alles andere, was passiert.
Und eigentlich ist es auch egal, wenn man einen ganz wunderbaren Roman schreibt. Der liegt uns hier auf jeden Fall vor. Man kann ihn trotzdem gerne lesen, man hat seinen Spaß damit, man muss sich nur arg konzentrieren. Man kann da allerhand reinlesen, am Ende hat man aber vielleicht hier auch einfach nur ein Buch, wo man einer Gruppe dabei zuschauen kann, wie sie sich selber immer tiefer in die Scheiße reitet.
Ich habe mich auf jeden Fall sehr gut amüsiert, habe das Spiel mit tausend Anspielungen sehr genossen und fand es auch sehr lustig, dass Krasznahorkai selber als so eine Art Bänkelsänger oder als so eine Art ungarischer Bob Dylan irgendwie auftaucht in dem Buch. Und allein dafür sollte man das schon gelesen haben.
Das zweite Buch, das wir heute lesen, ist Broligarchie von Aya Jaff. Das ist eine Digitalaktivistin und Unternehmerin. Sie wurde 1995 geboren und ist 1998 nach Deutschland gekommen. 2014 war sie dann im Silicon Valley und hat dort auch an einer Startup-Idee gearbeitet, war eine lange Unternehmerin, hat 2020 auch schon ein Buch rausgebracht, das hieß Money Makers. Ich habe das damals gelesen. Und darin hat sie beschrieben, wie man eben mit einem Upgrade des Kapitalismus, so hat sie das da reingeschrieben, eine höhere Stufe von zum Beispiel Capital Flows oder der Wirtschaft erreicht und auch sowas wie Aktien und ETF, dass man da unbedingt rein investieren sollte und das als Chance erkennen sollte. Jetzt liegt uns ein Buch vor, das da deutlich kritischer ist. Broligarchie beschäftigt sich in den ersten Kapiteln mit der unfassbaren Macht, die Leute im Silicon Valley haben, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jeff Bezos, die mit ihren Unternehmen nicht nur unfassbare Profite, die wir uns gar nicht vorstellen können, machen, sondern auch in unser aller Leben eingreifen. Sie beschreibt relativ deutlich, wie zum Beispiel unser Zahlungsverkehr mit Apple Pay oder Google Pay mittlerweile in den Händen von Menschen liegen, die nicht reguliert werden. Sie beschreibt, wie digitale Infrastrukturen zum Beispiel in Kommunen eigentlich in der Hand von Microsoft und Amazon sind. Und auch auf welche abstrusen Ideen diese Broligarchen kommen, um immer mehr Geld zu machen. Das Interessanteste an diesem Buch ist aber das Mindset, das Aya Jaff hier vorstellt und dem sie auch mal angehangen hat. Also man muss gute Ideen haben, wenn es eine Fehlleistung gibt oder wenn man irgendwie scheitert, ist das die eigene Schuld und nicht irgendwie Schuld von strukturellen oder gesellschaftlichen Problemen. Und das arbeitet sie in diesem Buch auf, beziehungsweise viele Ideen hat sie auch, wie man die Situation verbessern könnte. Ich wollte dich jetzt erstmal fragen, Benita, hattest du davor schon den Eindruck, dass dein Leben eigentlich von irgendwelchen Broligarchen gekapert ist?
Das ist ein Gefühl, das ich zunehmend habe. Also vor der Corona-Pandemie hätte ich wahrscheinlich mit Nein geantwortet. Mittlerweile würde ich sagen, ja doch, ich habe dieses Gefühl. Nicht nur, weil ich jetzt deutlicher verstehe oder besser verstehe, in was für Zusammenhängen man sich auch bewegt, gerade wenn man viel im Internet unterwegs ist und auf bestimmte Plattformen in Anführungsstrichen angewiesen ist, um voranzukommen, sondern auch deshalb, weil so Figuren wie Elon Musk noch mal viel deutlicher in den Mainstream eingetreten sind. Das war vor der Pandemie zumindest in meiner Erinnerung nicht ganz so deutlich, weil die Pandemie natürlich viele wirtschaftliche Ungleichverhältnisse aufgezeigt hat und auch für Leute wie Elon Musk eine Gelegenheit geboten hat, sich noch deutlicher reinzukeilen, sozusagen in unser wirtschaftliches und leider auch politisches System. Und spätestens seit Musk dann Twitter gekauft hat und in ein unaushaltbares Höllenloch verwandelt hat, seitdem bin ich jeden Tag erfüllt von Wut auf Figuren wie ihn.
Und ich meine, diese Wut kommt ja nicht von ungefähr. Also man kann natürlich sagen, das beschreibt Aya Jaffe auch in dem Buch, dass dann immer, wenn man irgendwie daran was kritisiert, in der Szene gesagt wird, du bist doch nur neidisch. Aber was wir hier lesen, ist halt diese Übernahme von Privatleben und von Leben insgesamt durch diese Tech-Konzerne. Kann keine Zahlungen mehr machen, ohne dass das Apple mitbekommt. Und man ist dem eigentlich ausgeliefert, weil es ist größtenteils alternativlos. Und das größte Problem, das uns vielleicht auch in dem Buch begegnet, ist dieser Geniekult, der da gilt. Also der Leitspruch vom Silicon Valley ist Move fast, break things. Dass das nicht gesagt wird, vielleicht sollten wir mal über etwas nachdenken. Nein, es geht Pitch auf Pitch auf Pitch und man muss immer neue Ideen haben, man muss immer innovativer werden und man muss immer mehr Wege finden, wie man sich staatlicher Kontrolle irgendwie entzieht. Das scheint auch in diesem Buch hervor. Und dass man als Broligarchen sich auch immer mehr in den Mittelpunkt spielt, weil man irgendwie möchte, dass man genauso anerkannt ist wie zum Beispiel Staatschefs und auch so einer gewissen Hysterie erliegt, dass man immer weiter muss, immer mehr Geld, immer mehr Kontrolle über das Alltagsleben, was ja so weit führt. Da gibt es einen Fall von einem Broligarchen, der dann an, oder die meisten Broligarchen, die an beide Parteien in den USA spenden und sich dann davon Einfluss erhoffen, weil sie wissen, okay, ich habe so ein großes Unternehmen, ich werde am Ende schon keine Konsequenzen daraus ziehen müssen, wenn ich irgendwas falsch mache, weil ich kontrolliere sowieso wahrscheinlich größtenteils, ich kontrolliere sowieso große Teile der Infrastruktur in den USA. Und das macht Angst, das macht einfach sehr, sehr große Angst, wenn man das liest, vor allem, wenn Aya Jaffe dann auch die Bezüge zu Deutschland herstellt oder zu Europa insgesamt, dass man über Jahre nicht auf die Idee gekommen ist, dass es vielleicht nicht gut ist, ein paar Unternehmern oder ein paar Unternehmen seine ganzen Daten anzuvertrauen, seine ganzen neuen Fähigkeiten wie wir bezahlen per Handy, dass man nicht auf die Idee gekommen ist, vielleicht wäre es gar nicht so klug, wenn zum Beispiel diese Unternehmen, lass mich mal überlegen, faschistisch werden oder die Unternehmer davon, dass die dann unsere ganzen Daten haben. Ich weiß nicht. Also dieses Buch macht sauer und gleichzeitig haben wir dann ja auch sehr viele konstruktive Ideen.
Da würde ich mich absolut anschließen. Ich finde nämlich auch, dass Aya Jaffe das sehr pointiert zeigt, die Probleme. Also sie stellt oft die Frage, würdest du es akzeptieren, wenn ein Staat, ohne Rechenschaft ablegen zu müssen, bestimmte Entscheidungen trifft? Also jetzt Entscheidungen für bestimmte Allianzen mit anderen Ländern, Entscheidungen in den Krieg zu ziehen, etc. Du würdest es nicht akzeptieren. Aber warum akzeptieren wir dann alle? Warum akzeptieren Staaten, dass Unternehmen keine Rechenschaft darüber ablegen müssten, oft was sie mit Daten machen, wofür sie sie nutzen, wie sie sie verschlüsseln? Sie müssen oft nicht erklären, wie sie sie verschlüsseln, wie sie sie schützen. Und wir liefern uns damit der Willkür dieser Unternehmen aus. Und das ist etwas, das Aya Jaffe mit vielen, vielen Beispielen untermauert. Und es ist aber nicht nur eine Anklage, sondern sie zeigt eben auch, wie könnte es anders gehen. Und sie macht beispielsweise aufmerksam auf Estland. In Estland ist die digitale Infrastruktur der Kommunen so organisiert, dass man nicht auf eine bestimmte Plattform oder eine bestimmte Software oder eine bestimmte Firma zurückgreift, sondern dass die Kommunen das sozusagen selber organisieren und ihre technische Infrastruktur so gestalten, dass die verschiedenen Kommunen ineinander greifen können und dass die verschiedenen Ämter einer Kommune ineinander greifen können, dass man zum Beispiel, wenn man umzieht, sich nur an einer einzigen zentralen Stelle ummelden muss und nicht 300 verschiedenen Behörden Bescheid sagt, hört mal zu, ich bin umgezogen und dann geht trotzdem alles schief, sondern man kann es in Estland einfach von zu Hause aus eingeben und alle wissen Bescheid.
Was ich mir in dem Buch vielleicht noch mehr gewünscht hätte, an einer Stelle schreibt sie, dass man nicht diesen ganzen Zukunftserzählungen der Broligarchen irgendwie glauben soll, die Augen verwischen lassen soll, sondern dass man da eben nachfragt, wie ist denn gerade in der Gegenwart, was ist der Status quo, weil was ein Narrativ, was die ja ganz oft beschwören ist, jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir alles hinkriegen, aber am Ende habt ihr einen Flug zum Mars, fliegende Autos und so weiter. Und sie sagt, nein, wir müssen auf die Gegenwart schauen, ist das, was sie gerade tun, für die Gesellschaft profitabel? Und dass man gegen dieses Zukunftsnarrativ arbeitet. Und was ich sie auf jeden Fall gleich fragen möchte, ist, dieses Zukunftsnarrativ brauchen wir in einer Demokratie doch eigentlich, dass man sagt, wir haben nicht dieses Digitale, dieses Oligarchische, dieses Mindset-Narrativ, sondern man hat ein anderes Narrativ, von wegen, wir müssen unsere Daten, die ja Teil von uns sind, die uns ausmachen, schützen und auch als Teil unserer Demokratie begreifen und auch als solche schützen. Und dass man dahin kommt, das fehlt mir in dem Buch, dass sie das so aufmacht und vielleicht auch größer und weiter spinnt.
Ja, ich finde, insgesamt ist es ein Buch, das sehr facettenreiche Ansätze mitbringt und vor allem auch für Menschen verständlich ist, die sich so wie ich eigentlich nicht ganz so viel mit Wirtschaft beschäftigen, die aber trotzdem verstehen wollen, was läuft gerade falsch, wie kann ich das benennen und was kann ich vielleicht auch ändern. Und ich finde, ein ganz wichtiger Aspekt, den sie mehrmals wiederholt, ist eben, dass wir nicht darauf warten sollten und ich auch nicht darauf warten müssen, selbst alles perfekt zu machen, sondern dass wir anfangen müssen. Also dass wir anfangen müssen, uns selbst zu fragen, mit welchen Plattformen umgeben wir uns, auf welchen Plattformen sind wir unterwegs, was können wir selber entscheiden und gestalten, sind wir wirklich so abhängig, wie wir uns manchmal erleben. Und das, finde ich, ist ein Anreiz, den ich auf eine Weise, ja, erfrischend ist immer so ein blödes, ausgelutschtes Wort, aber hier muss man das vielleicht doch mal verwenden. Natürlich kann man eine große Katastrophenerzählung daraus machen und das ist auch ein Aspekt, dem sie viel Raum widmet, aber was bringt eine Katastrophenerzählung nur um der Katastrophenerzählung willen? Und dem entkommt sie eben, indem sie ihre eigenen Vorschläge unterbreitet.
Und das Gute ist, anders als im Silicon Valley, wo eigentlich alles individualisiert wird, also dein Erfolg, dein Scheitern, dein Unternehmen, dein Gewinn und so weiter, ist es hier so, ich dachte kurz, als ich so diese Vorschläge gemacht habe, man muss nur selber darauf achten, welche Apps man benutzt, man muss selber achtsam sein, wie man seine Zahlungsverkehre regelt, war ich so, wird irgendwie das Denken aus dem Silicon Valley jetzt einfach nur in ein anderes Extrem gekippt. Aber dann sagt sie, oder dann hat sie auch ein Kapitel, wo sie wirklich sehr detailliert beschreibt, wie kann man als Gesellschaft, als Graswurzelbewegung, aber auch als Demokratie an sich denen was entgegensetzen, wie kann man da als Kollektiv gegen vorgehen. Und das finde ich doch recht sympathisch, weil so welche Lösungsansätze sehr selten zu lesen sind. Sie sind vielleicht auch erstmal kompliziert, aber Aya Jaff schafft es, und das finde ich eine ganz tolle Qualität, das so runterzubrechen, dass man das sehr gut nachvollziehen kann und auch sich fragt, okay, wo kann ich mich in meiner Kommune dafür einsetzen, dass man vielleicht nicht seine ganzen Daten an Amazon verkauft.
Ja, und obwohl sie das schafft, es darzustellen, dass es vielleicht verständlich ist, leidet die eigentliche Komplexität der Themen nicht darunter. Also ich habe nicht den Eindruck, dass sie etwas fälschlicherweise runterbricht, sondern genau so, dass es angemessen und verständlich wird.
Und ich finde, damit gehen wir über in das Interview mit Aya Jaff. Vorher hören wir noch eine Stelle aus Boligarchie von Aya Jaff.
Lange galt Technologie als Verheißung. Das Internet sollte Grenzen überwinden, Zensur ausheben und Bürgern mehr Freiheit und Teilhabe ermöglichen. So verkündeten es Politiker wie Al Gore, Netzaktivisten wie John Perry Barlow und eine ganze Generation von Silicon Valley-Gründern. Heute ist von dieser Utopie wenig geblieben. Dieselben Technologien dienen zunehmend dazu, demokratische Institutionen zu umgehen und soziale Rechte auszuhöhlen. Technologie ist heute nicht mehr ein Add-on zur Demokratie, sondern ihre Konkurrentin. Sie ersetzt soziale Institutionen durch private Schnittstellen, ersetzt politische Aushandlungen durch algorithmische Relevanz und ersetzt gesellschaftliche Visionen durch Wachstumskennzahlen. Während Parlamente diskutieren, implementieren Tech-Konzerne längst neue Realitäten. Schnell, wirkmächtig und weitgehend unkontrolliert. Keine Technologie war je neutral. Sie war immer Ausdruck von Interessen, Ideologie und Macht. Wir reden nur zu selten darüber. Wer deshalb behauptet, Technologie sei apolitisch, verschleiert bewusst oder unbewusst, wessen Interessen sie dient. Was diese Dynamiken so tückisch macht, ist ihre Unsichtbarkeit. Man erkennt sie nicht sofort, vor allem wenn man selbst Teil des Systems ist. Auch ich brauchte Jahre, bis ich begriff, dass viele angeblich strategische Entscheidungen in Wahrheit strukturelle Ungleichheit reproduzierten, Macht stabilisierten und Werte dem Effizienzdenken unterwarfen. Hat man das einmal erkannt, dann verändert sich der Blick auf jede Software, jede Plattform, jedes Innovationsversprechen.
Jetzt haben wir die Autoren von Broligarchie, Jaff, im Interview. Wir haben uns vorher darauf geeinigt, uns zu duzen. In deinem Buch schreibst du ja, dass du selber mal in das Umfeld des Silicon Valley bzw. der Broligarchie gekommen bist. Willst du kurz schildern, wie genau das damals passiert ist und wie es in diesem Umfeld so war?
Ja, gerne. Also ich bin da quasi reingerutscht, als ich 19 Jahre alt war, beziehungsweise frisch 19 Jahre alt geworden bin. Ich war im Epizentrum Silicon Valley, weil ich ein Stipendium gewonnen habe. Und das hat mich an die Draper Akademie gebracht, beziehungsweise Draper University. Ich will sie aber so ungern Universität nennen, weil sie gar nicht akkreditiert sind. Das ist mir später erst aufgefallen. Und da saß ich dann irgendwie mittendrin bei diesem milliardenschweren Investor, basically, und habe mir erstmal anhören müssen, was es bedeutet, eine gute Gründerin zu sein. Und das hat für mich sehr viele verschiedene Sachen beinhaltet, die ich schon kannte aus Filmen. Es war direkt eine Art Community vor Ort, die quasi sehr, sehr, sehr erpicht darauf war, jetzt die eine Idee zu finden, die halt Geld macht und die funktioniert. Und dementsprechend waren alle auch sehr dran, also drauf und dran und interessiert, die Gunst dieses Investors zu gewinnen.
Aber du bist ja letztendlich rausgekommen, das Buch zeugt dir davon. Ich weiß noch, wie ich so 2020 aus Langeweile, weil Corona war, mal in die Bibliothek gegangen bin und da war dein Buch oder dein erstes Buch Moneymakers. Und das ist ja auch von diesem Denken irgendwie, man kann es schaffen, auch wenn das damals schon ein paar kritische Töne hat, muss man dazu sagen. Mhm. Ich muss ja peinlich feststellen, dass ich nach dem Buch so fasziniert von der Thematik war, dass ich kurz VWL studieren wollte und auch in ETF angelegt habe. Die Zeiten ändern sich.
Da warst du nicht der Einzige, aber ich freue mich zumindest, dass das passiert ist.
Und ich habe mir dann gedacht, als ich gesehen habe, dass du ein neues Buch veröffentlichst, wie hat sich dieses Denken jetzt weiterentwickelt? Und dann habe ich gesehen, worum es ging und ich war so, ach, wie ist dieser Wandel passiert? Also von wirklich sehr, sehr pro irgendwie so in Aktien investieren, irgendwie die richtige Idee haben, das richtige Mindset zu, schon eher kritischere Töne gegenüber dieser Szene. Wie ist das passiert? Nimm uns da auch gerne mal mit.
Also wie jede Veränderung, glaube ich, auch im Leben, passiert sowas erstmal schleichend, peu à peu. Das ist mir aber aufgefallen erst, und da muss ich mir selber auf die Finger schlagen, es ist mir erst aufgefallen, als diese Milliardäre so auffällig nach rechts gerutscht sind, würde ich jetzt mal sagen. Und was mir so wichtig war, in dem Buch auch zu zeigen, ist, dass mich jetzt keine Fakten abgeholt haben. Das waren keine Bücher, die ich jetzt gelesen habe, die mir die Augen geöffnet haben. Davon geht man manchmal aus, wenn man mit Leuten diskutiert, die ja einer anderen Meinung sind, dass Fakten irgendwie einen rausholen. Aber in meinem Fall hatte ich zwei Startup-Ideen quasi auch begleitet, beziehungsweise selber ja gründen wollen. Und im Buch beschreibe ich, dass ich an zwei Punkte gekommen bin jeweils, wo Dinge von mir verlangt wurden, wo es mir einfach sehr, sehr mulmig wurde um meinen moralischen Kompass. Mir scheint es nicht, als ob ich meine moralischen Werte mit den aktuellen technischen Entwicklungen zusammenbringen kann. Und das ist jetzt kein Judgment an die Leute, die jetzt in der KI-Branche sind oder tätig sind oder die Startup-Leute. Im Gegenteil, ich hätte sehr gerne weitergemacht, aber jetzt mittlerweile habe ich tatsächlich viel zu viele Bücher und Fakten und Menschen kennengelernt, die unter dieser Entwicklung eben leiden. Und darauf möchte ich eben aufmerksam machen.
Wir haben ja auch gleichzeitig eine Entwicklung, wo dieses Denken von den Broligarchen, irgendwie jetzt Elon Musk oder Sam Altman, Mark Zuckerberg, idealisiert wird. Elon Musk hat ja und auch Sam Altman haben ja in den letzten Jahren auch so Biografien bekommen, wo sie immer so als Macher dargestellt werden, als absolute Genies. Was macht deren Denken so gefährlich? Welche Gefahr geht vom Silicon Valley aus, die wir vielleicht im Moment immer auch übersehen?
Man mag es vielleicht auf den ersten Blick anders sehen, aber für mich ist der erfolgreichste Export, den diese Tech Bros hinbekommen haben, diese Mentalität des Self-Made. Self-Made Milliardärs, Millionärs, was auch immer du da als Wort reinsetzen möchtest, weil es eine Art Abgrenzung geschaffen hat. Also ich nehme dich mal mit, in wie ich gedacht habe, als ich mit 19 da reingegangen bin. Ich war der absoluten Überzeugung beispielsweise durch die Magazine von Fortune, Forbes, die ja auch diese ganzen großen Leute interviewt hat, war ich der Auffassung, diese Menschen haben anscheinend etwas richtig gemacht und sind durch diese Handlungen an diesen Ort gekommen. Das heißt, da gab es eine absolute Beziehung zwischen dem, was sie tun und wo sie dann später landen. Und jedes Mal, wenn ich beispielsweise über dann Jahre hinweg kritisiert wurde, habe ich das immer als natürlich eine Kritik an mir gesehen, weil ich diese Beziehung so stark hatte von etwas, was ich mache, kann zu Erfolg oder zu Misserfolg führen. Nur ich bin dafür zuständig. Und genau, jede Kritik wurde dann für mich zu einer persönlichen Kritik. Ich habe das niemals als beispielsweise als eine Diskriminierung gesehen, wenn ich als Frau irgendwo nicht gehört wurde. Ich habe das niemals als etwas gesehen, wo ich als Frau irgendwie mal sexistisch vielleicht behandelt worden wäre. Weil für mich gab es nur dieses Individuum, was man halt hätte analysiert. Und wenn du alles nur als lauter Individuen siehst, dann siehst du irgendwann keine Gruppen mehr. Und dann gibt es halt, wie gesagt, sowas wie Sexismus nicht, Diskriminierung nicht, aufgrund von verschiedenen Identitäten, aufgrund von verschiedenen Einstellungen. Und das hat quasi, glaube ich, auch in diesem Sinne dazu geführt, dass da dieser Mythos des Genies, des einzelnen Menschen jetzt absolut stärker, klüger und Dinge besser macht als die anderen, da im Silicon Valley so laut herrscht und sich dann auch eben breit gemacht hat in der Kultur.
Dieser Geniekult scheint zumindest für mich auch ein sehr männlich geprägter zu sein. Also mir fallen jetzt keine weiblichen Broligarchinnen ein. Welche Rolle spielt Geschlecht deiner Meinung nach dabei?
Ich habe mich dazu entschieden, nicht so sehr auf das Thema Geschlecht im Buch einzugehen, einfach weil ich tatsächlich nicht so viel von diesen ganzen Effekten wie Maskulinität oder welchen Einfluss Männlichkeitsdefinition jetzt auf den Menschen haben habe. Da gibt es andere gute Bücher dazu. Aber was ich gesehen habe, ist, dass diese Tech-Bro-Ideologie durchaus auch durchsickert zu Frauen. Und wenn ich das mal kurz umreißen darf, die Tech-Bro-Ideologie, die wird auch sehr oft so als Cyber-Libertarismus quasi betitelt. Das ist ein Begriff, der von einem leider mittlerweile verstorbenen Wissenschaftler David Golombia geprägt wurde. Und das ist quasi eine Abwandlung des Libertarismus. Da geht es darum, dass sich die Leute eben nicht nur wünschen, dass der freie Markt eben alles bestimmt und Regierungen quasi als lästig empfunden werden, als etwas, das man so wenig wie möglich mit reinbringen sollte, sondern dass auch die digitale Sphäre mit reingenommen wird. Also da wurde wirklich das Internet als ein Ort erklärt, der auch vom freien Markt bestimmt werden sollte, auch eben dann möglichst frei sein sollte von demokratischer Kontrolle. Das heißt, da ist dieser libertäre Einschlag auf jeden Fall da.
Du schreibst ja auch, dass die damit ein Heilsversprechen verkünden, also so eine Zukunftsvision, wo sie sagen, in Zukunft sind wir auf dem Mars, in Zukunft haben wir autonomes Fahren, in Zukunft machen wir alles via App. Dann schreibst du da im gleichen Atemzug in der Stelle, dass es vielleicht mehr um eine Bestandsaufnahme der Gegenwart gehen sollte, wo du dich ja auch dann drum bemühst. Aber müssen wir nicht trotzdem irgendwie ein Zukunftsnarrativ dagegen setzen? Ich meine, du versuchst am Ende so konstruktive Vorschläge zu machen, aber braucht es nicht auch noch dieses größere, dieses vielleicht sogar inspirierende Mindset, wenn wir das Wort jetzt vielleicht wieder uns aneignen wollen, dass die Leute von diesem Silicon Valley Mindset zu einem demokratischen Mindset bringt?
Ich bin total bei dir und da hast du mich auf jeden Fall auf einem Fuß erwischt, an den ich mich im Buch trauen wollte, diese ganz große, tolle Vision aufzuzeigen, wie unsere Welt in 50 Jahren sein sollte. Aber ich bin ehrlich, ich habe mich da total dann irgendwann verrannt in, wie soll unsere Wirtschaft genau ausschauen, wie sollen wir leben, wie sollen wir arbeiten und ich konnte mich da einfach noch nicht festlegen, wie, weil erstens, ich bin noch nicht so lange aus dieser ganzen Tech-Bro-Szene raus. Ich würde gerne dazu noch viel, viel mehr lesen. Ich habe sehr viel Respekt vor dieser Frage, wenn Menschen sie versuchen zu beantworten. Und das überlasse ich dann sehr gerne den Menschen, die da auch philosophischer vielleicht auch rangehen, mit mehr Grundlagenwissen. Aber was ich dann ultimativ inspirierend fand, waren diese vielen Projekte, die uns doch schon auch eine Realität versprechen, die besser wäre als die, die wir gerade leben. Und deswegen bin ich gerne in meiner Kritik im Hier und Jetzt und versuche quasi wirklich zu sehen, wo wird hier eine heile Welt gezeichnet, wo eigentlich die Versprechen schon für diese heile Welt im selben Atemzug auch auseinandergenommen werden.
Ja, ich habe die Tech Bros immer wie so eine Art religiösen Kult oder quasi religiösen Kult auch gesehen. Und mit dem, was du jetzt sagst, scheint sich das ein bisschen von selbst schon zu entzaubern. Aber vielleicht hättest du trotzdem noch ein paar Ratschläge, was man selbst tun kann, wenn man bemerkt, Menschen aus meinem Umfeld fallen auf solche Sachen rein oder sind nicht in der Lage, das kritisch zu hinterfragen. Mhm. Oder man erwischt sich vielleicht auch selber dabei, wie man auf Sachen reinfällt. Wie kann man sich aus den Fängen in Anführungsstrichen befreien?
Das ist eine sehr gute Frage und ich zumindest für mich so beantwortet, dass ich mich gar nicht auf diese großen Fragen erstmal einlasse, wenn ich in Gesellschaft bin von Menschen, die super, super kritisch sind gegenüber meinem Buch beispielsweise. Also da kriege ich dann direkt, ich weiß auch nicht, warum jetzt genau, aber solche Sachen wie Kommunismus hat nicht funktioniert. Ich weiß, so, ich, in ihren Köpfen verlange ich den Kommunismus, alleine weil ich sage, dass wir Steuern brauchen aus einer Zeit, die gar nicht so weit her liegt. Also wir hatten beispielsweise schon mal höhere Steuern für sehr, sehr reiche Menschen. Wir hatten schon einmal mehr Regulierung. Wir haben auch schon mal Monopole aufgespalten. Also das ist alles nicht im Kommunismus passiert, sondern das ist auch schon im Kapitalismus passiert, im jüngsten Kapitalismus. Die Diskussion ist eher, dass ich versuchen muss, den Menschen zu zeigen, wo liegt der Widerspruch auch für dich persönlich? Weil da wurde ich ja abgeholt. Ich habe gesehen, hier werden Grenzen überschritten, wo ich persönlich nicht mehr mitgehe. Das ist eine ganz persönliche Eiergrenze gewesen. Das ist für andere Menschen, kommt das erst, nachdem sie die ersten Millionen gemacht haben, ihr Startup verkauft haben und dann merken, war gar nicht so doll. Für manche kommt das erst später im Leben auf dem Sterbebett. Aber ich glaube, durch Fragen und wirklich, wirklich interessiertem Nachfragen zu versuchen herauszufinden, wo ist denn diese Grenze für diesen Menschen und ihn auch vielleicht oder ihn oder sie oder wen auch immer dann zu versuchen dazu zu bringen, das ernsthaft zu beantworten. Also sozusagen, du hast also kein Problem, dass Amazon diese Daten beispielsweise trainiert hat mit Menschen, die $2 bekommen am Tag. Das ist erstmal eine Frage. Da ist noch nicht so viel Judgment drin. Da schwingt ein Judgment vielleicht durch die Tonalität dann irgendwann mit. Aber diese Frage erstmal stehen zu lassen, ist erstmal Fakt.
Wir haben ja auch diese zwei Geschwindigkeiten vom Silicon Valley in so einen Wahlspruch verpackt, Move Fast, Break Things. Und gleichzeitig die Demokratie, die hältst du ja in dem Buch sehr hoch, auch für Lösungsansätze, auch dass man auf kommunaler Ebene vielleicht digitale Infrastruktur aufbaut, anstatt sich irgendwie an Microsoft oder Amazon zu verkaufen. Wie kriegen wir aber das hin, dass wir mit einer Demokratie, die lange braucht, weil sie so konzipiert ist, dass man länger über Sachen nachdenkt und nicht nach dem ersten Pitch denkt, geil, kaufe ich auf. Wie kriegen wir das hin, dass wir in einer Demokratie diesen Brodigarchen etwas entgegensetzen können?
Was ich betonen möchte, ist, dass wir demokratisch schon an einen Ort gekommen sind, wo wir bereits jetzt Gesetze und Regeln haben, die diesen Oligarchen hier auf die Nerven gehen. Für diese Gesetze müssen wir gar nicht mehr kämpfen. Die gibt es gerade schon und die werden auch gerade ganz offiziell in vielen Urteilen nochmal neu verhandelt. Das heißt, diese Neuverhandlungen, die wir jetzt beispielsweise sehen, wenn die GEMA ChatGPT anklagt aufgrund von Urheberrecht oder wo private Firmen, die auch wirklich groß sind, wie Idealo beispielsweise, klagt, hey, irgendwie dieses Monopol Google ist viel zu groß. Dass genau diese Sachen uns zeigen, wir haben die Tools schon. Und das ist Demokratie für mich, dass wir sagen können, wir können ja basierend auf diesen demokratischen Regeln des Beisammenseins ihnen zeigen, wo wirklich unsere gesellschaftlichen Grenzen überschritten sind. Das können wir schon. Wir müssen nicht per se für die Demokratie kämpfen, sondern ganz konkret, und deswegen bleibe ich so gerne im Hier und Jetzt, müssen wir dafür sorgen, dass die Gesetze eingehalten werden. Das stimmt mich tatsächlich gerade ganz, ganz happy, dass wir im letzten Jahr Schadensersatzklagen in Höhe von wirklich mehreren hunderten Millionen gesehen haben. Und da auch schon wieder ganz neue Summen im Raum stehen, die auch dafür gesorgt haben, dass Elon Musk eben Europa zu einem Feind erklärt hat, genau wegen des EU-AI-Acts, genau wegen diesen höheren Strafen. Das ist etwas, was mich ganz positiv stimmt, dass wir ihnen auf die Nerven gehen.
Aber auf die Nerven gehen kann ja am Ende vielleicht nicht ausreichen, wenn man gleichzeitig diese Tendenz von diesen Oligarchen haben, zum Beispiel die USA irgendwie als ihr Privateigentum zu behandeln und das am liebsten auch auf die ganze Welt ausdehnen wollen. Also wie kriegen wir das hin, zum Beispiel in Deutschland, aber Deutschland im Verbund mit der EU, dass wir denen etwas entgegensetzen können, wo sie dann vielleicht auch mal einsehen, wir bleiben vielleicht im Silicon Valley und spinnen da weiter, aber versuchen nicht mehr diese Weltexpansionspläne zu verfolgen.
Also, ich hasse es, das gerade feststellen zu müssen, aber es ist leider so, dass im Kapitalismus, je reicher dann die Person wird, desto mehr möchte sie ja Dinge an sich reißen. Dann sind es irgendwann keine Produkte mehr, keine Geschäftsfelder mehr, sondern eben Länder. Und wir sehen gerade, dass diese Tech-Elite so stark und so mächtig wird wie manches Land da draußen. Also das ist leider ein Vergleich, den wir mittlerweile haben. Und der halt eben stimmig ist und den wir quasi ins Auge blicken müssen, dass sie mittlerweile so viel Verhandlungsmacht haben, dass wir das quasi im Hinterkopf behalten müssen. Und du hast gerade gefragt, wie wir da eben wegkommen. Na, genauso wie wir von anderen Ländern irgendwie auch wegkommen. Das heißt, wir versuchen, die Sachen, von denen wir abhängig sind, selber zu produzieren. Das heißt, es macht Sinn, dass wir eben über digitale Souveränität jetzt viel, viel mehr sprechen und dass wir das ernster nehmen. Und das fängt mit ersten Diskussionen an, wie wir das in Schleswig-Holstein beispielsweise sehen, dass wir sagen, hey, diese Abogebühren, die wir irgendwie jeden Monat bezahlen müssen, weil wir in unseren Behörden beispielsweise Microsoft verwenden, können wir das nicht einstellen. Dass diese Diskussionen viel öfter geführt werden, um Polizeisoftware, Software, die in unseren Krankenhäusern verwendet wird, in unseren Schulen, dass diese Diskussionen auf viel mehr Ebenen eben geführt werden müssen, dass wir in Alternativen investieren als Gesellschaft. Und das ist auf lange Sicht keinen Mehraufwand. Also wir haben an Schleswig-Holstein gesehen, dass sie sich nach einem halben Jahr bereits, nachdem sie quasi Microsoft gekündigt hatten und auf ein anderes System umgestiegen sind, was Open Source war, dass sie sich nach einem halben Jahr amortisiert haben. Das heißt, also die sparen Geld. Die ist ja super. Da sind keine langen Wachstumsschmerzen irgendwie damit verbunden, dass es geht. Und da kommen wir wieder auf diesen Exportschlager Unantastbarkeit zurück. Da wird gerade dieses Bild gezeichnet von, wir sind den USA komplett ausgeliefert. Und das stimmt einfach nicht. Wir sind nicht komplett ausgeliefert. Wir haben schon noch die Möglichkeit, uns digital abzukoppeln. Aber ich bin nicht für eine Abkopplung jetzt von heute auf morgen direkt. Das ist unrealistisch, auch wenn ich es gerne hätte. Aber ich bin schon für eine Abkopplung sowohl kulturell gesehen, dass wir es schaffen, und das haben wir, glaube ich, auch auf der ganzen Welt jetzt gesehen, dass die Amerikaner irgendwie diesen American Dream, den sie jahrelang auch gezeichnet haben, überall, dass der bröckelt, dass der für sehr viele Amerikaner selber nicht mehr erreichbar ist. Dass es genau diese große, große Narrative ist, dieses Heilsbesprechen, das gerade so eindeutig mit Donald Trump bröckelt und nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Und das ist, finde ich, auch eine sehr große Chance. Noch nie war amerikanische Software so kritisch beäugt worden wie heute, glaube ich.
Und mit diesem sehr hoffnungsvollen Ende wollen wir auch das Ende dieses Interviews beschließen. Wir danken dir sehr für deine Zeit und auch für deine Einblicke in diese Szene, aber vor allem für deine konstruktiven Lösungsansätze, die in dem Buch sehr, sehr häufig zu finden sind und in der Debatte oft fehlen.
Vielen, vielen Dank auch für die Fragen. Also das braucht es mehr.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr noch Feedback habt, könnt ihr uns das gerne an podcast@perlentaucher.de senden. Ich wiederhole nochmal, podcast@perlentaucher.de. Das nehmen wir gerne entgegen. Wir danken dem Verlagen S. Fischer und Ikon für die Rezensionsexemplare und Aya Jaff für ihre Zeit und das Interview. Bis zur nächsten Folge.
Tschüss.